Prayer Session. Prayer Worship Community.
Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Begrüßung. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Ich war schon mal bei der Nachprimitz da, vor 1,5 Jahren ungefähr. Jetzt bin ich so 1,5 Jahre oder knapp 2 Jahre Priester. Und deswegen haben wir uns als Thema für den heutigen Abend überlegt, wie ist ein Leben als Priester? Ich möchte euch einfach ein bisschen erzählen und hoffe, euch nicht zu langweilen. Normalerweise, wenn man so in ein Kloster reinkommt oder so und Fragen an die Klosterleute stellen darf, dann ist die erste Frage immer, ja, wie ist denn der Tagesablauf? Und ich glaube, mein Tagesablauf wäre für euch ziemlich langweilig. Ich stehe zu früh auf und gehe zu spät ins Bett. Zu früh, weil ich muss, weil ich oft die erste Stunde habe in der Schule. Zu spät, weil ich am Abend immer noch super gern lese und dann immer denke, ich bin noch gar nicht müde. Wie müde ich am Vorabend war, merke ich dann immer am nächsten Morgen. Also da erzähle ich euch nichts Neues, weil es euch vielleicht genauso geht. Ich glaube, es gibt 3 Möglichkeiten, auf die Frage zu antworten, so allgemein, wie ist ein Leben als Priester? Die erste wäre so, boah, hey, als Priester, wunderschön, bereichernd, ich erlebe jeden Tag nur tolle Sachen, es gibt keine Probleme mehr in meinem Leben, alles wunderbar. Das meine ich zum Teil ernst, aber zum Teil ist das halt nicht die Realität. Natürlich gibt es auch im Leben eines Priesters Probleme, es gibt Herausforderungen und Schwierigkeiten. Und mich hat früher übrigens immer das am meisten aufgeregt, wenn ich Priestern in meiner Berufungsfrage so, in der schwierigen Zeit der Entscheidung, wenn ich ihnen die Frage gestellt habe, hey, jetzt sag mir mal, wie wirklich ein Leben als Priester ist, sei mal ganz ehrlich. Und dann kamen sie immer mit diesem super frommen Spruch, ey, ich habe es noch keine Sekunde bereut, Priester geworden zu sein. Und dann dachte ich mir, jetzt sei ehrlich, sag mir, wie die Schwierigkeiten und so weiter. Ich habe es noch keine Sekunde bereut. Ehrlich gesagt, also wenn ich heute gefragt werde, dann sage ich auch, dass ich es noch keine Sekunde bereut habe. Aber ich bin natürlich ehrlich, es gibt natürlich Herausforderungen. Also die erste Geschichte oder die erste Antwort wäre, alles wunderbar, aber die zweite geht dann genau in die andere Richtung, wie man antworten kann, wie ein Leben als Priester ist. Nämlich, und das kennt ihr vielleicht und das ist viel realistischer und leider auch häufiger, nämlich, dass man sagt, boah, ey, so viel zu tun, ey, anstrengend, frustrierend, stell dir vor, ich habe Ehevorbereitungsgespräche, die kommen danach nie mehr in die Kirche. Taufen, die sehe ich einmal in meinem Leben. Beerdigungen, da sind sie ganz andächtig dabei, aber ich sehe sie nie mehr. Und ich glaube, dass das eine Riesenversuchung für uns als Priester ist, aber auch für jeden Einzelnen von euch, dass wir so ins Jammern verfallen. Und mich regt das ehrlich gesagt immer mehr auf, vor allem, weil ich es auch an mir selber merke. Oft werde ich besonders vor Ostern oder Weihnachten dann so gefragt, hey Roland, voll viel zu tun jetzt oder in der Woche, das ist ganz schön stressig. Muss 3-mal eine Christmette feiern oder 2-mal eine Osternacht. Und dann kann ich natürlich antworten und sagen, ja, ich bin die ganze Zeit am Halleluja singen und 3-mal die Geburt, ey, ist ziemlich anstrengend. Oder ich sage, okay, ich darf 3-mal die Auferstehung Jesu feiern und darf mich 3-mal mitfreuen mit den Leuten, die halt an anderen Pfarreien zu mir kommen. Ich habe mir wirklich zum Ziel gesetzt, nicht so ein Jammerer zu werden, sondern das Positive zu sehen und das gibt's. Und vielleicht kannst du dir das auch auf die Fahnen schreiben? Wir Christen sollten eigentlich keine Jammerer sein. Wir sollten nicht immer alles rosa-rot malen, aber auch nicht ins Jammern verfallen. Und natürlich kenne ich die politische Lage. Ich weiß, wie es in der Ukraine ausschaut. Ich weiß um die Situation im Heiligen Land. Ich weiß um die persönlichen Probleme bei mir, in meiner Familie. Und ich höre so viel von Leuten, denen Gott so krass viel zumutet. Und ich frage dann, lieber Gott, ey, wie kannst du das zulassen? Wie können die das nur aushalten? Und mir zerreißt es manchmal das Herz. Ich kenne die Schwierigkeiten der Menschen, weil ich sie auch von mir selber kenne. Aber ich möchte nicht in die Lethargie des Jammerns verfallen als Priester. Weil Gott mit uns Heilsgeschichte geschrieben hat, seit Jesus damals, also schon eigentlich viel länger, aber mit Jesus nochmal ganz konkret, er hat Heilsgeschichte geschrieben und diese Heilsgeschichte soll auch heute weitergehen. Vielleicht kennt ihr diesen unsäglichen Begriff der aktuellen Situation. Das ging so in Corona los. Ja, ja, die aktuelle Situation, bitte an alle Regeln halten. Die aktuelle Situation. So Krieg in der Ukraine, Krieg im Heiligen Land und dann auch noch die aktuelle Situation in Gesellschaft und Kirche. Ich habe mir vorgenommen, mir gelingt es nicht immer, aber ich habe mir vorgenommen, nie mehr diesen Begriff der aktuellen Situation zu verwenden. Die aktuelle Situation ist die, in der Gott mit mir und mit euch Heilsgeschichte schreiben will. Bei all den Schwierigkeiten und Herausforderungen will er jetzt in der aktuellen Situation mit euch Heilsgeschichte schreiben. Und ich sage euch, dass das eine große Herausforderung ist, aber es lohnt sich, den Blick so zu wenden, ohne zu sagen, dass alles super toll ist. Also, versprecht mir bitte, dass ihr nie mehr aktuelle Situation seid. Und ich versuche es auch nie mehr zu sagen. So wunderbar im Neuen Testament, in Johannes 6, gibt es auch eine aktuelle Situation, wo Jesus die Brotrede hält, wo er so erklärt letztlich, was die Eucharistie bedeutet und wo dann die Leute anfangen wegzulaufen. Und dann fragt Jesus irgendwann seine Jünger, hey, wollt auch ihr weglaufen aufgrund der aktuellen Situation? Und Petrus gibt mit die wunderschönste Antwort, die je gegeben wurde. Er sagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Und ich denke mir das so oft als Priester, hey Jesus, wohin soll ich gehen? Ich sehe die Taufgespräche, wo die nie mehr kommen. Ich sehe die Ehevorbereitungsgespräche, wo die nie mehr kommen. Ich sehe die aktuelle Situation. Aber wohin soll man gehen? Ich weiß, dass ich bei dir das gefunden habe, wozu ich unterwegs war. Und deswegen bleibe ich bei dir, auch wenn alle anderen wegrennen. Also, lass uns nicht in eine Lethargie des Jammerns verfallen. Zweiter Punkt. Dritte Möglichkeit, wie ich antworten kann, wie lebt ein Priester, ist, dass ich einfach ehrlich bin. Dass ich von den Schwierigkeiten erzähle, aber gleichzeitig auch von der Hoffnung, die mich erfüllt und von den wunderbaren Begebenheiten, die man so als Priester erlebt. Wenn ich am Abend früher in meiner vorigen Firma, ich habe ja bei Lieper in Kempten gearbeitet und habe da so Software entwickelt, und wenn ich da manchmal heimkommen bin, hat mich am Abend alles genervt und ich habe mir gesagt, warum mache ich diesen Schrott eigentlich? Klar, im weiteren Sinn dann fürs Geld verdienen und für die Familie und so weiter. Wenn ich jetzt als Priester heimkomme, und das erlebe ich als eine große Gnade, wenn ich als Priester heimkomme und mir denke, für was mache ich den Schrott eigentlich, falls es mal Schrott gibt, dann weiß ich, hey, Jesus, ich bin den Weg für dich gegangen und mit dir will ich jetzt einfach weitergehen. Danke, dass du mit mir gehst. Das entlastet brutal, wenn ich am Abend zu Jesus sagen kann, hey, schau, ich habe mein Bestes versucht und jetzt mach halt du draus, was du meinst. Ich glaube, es war nicht so gut, aber ich überlasse es dir. Also, erstens ganz positiv, zweitens ganz negativ und drittens realistisch antworten. Und ich habe mich für die realistische Variante entschieden. Und ich bin dabei auf so, sagen wir mal, einen Schlüssel gestoßen, an den sich vielleicht alle erinnern, die letzten Sonntag in der Kirche waren. Da war das nämlich die erste Lesung, das wird gleich verraten. Aber ich habe als Priester so die Erfahrung gemacht, dass ich aus den Begegnungen mit den Menschen brutal viel lernen konnte. Also ich nehme da echt extrem viel mit und treffe mich natürlich mit ganz unterschiedlichen Leuten. So am Dienstagabend haben wir immer Bibelkreis. Das ist ganz geschickt, weil man dann immer schon die Predigt für den nächsten Sonntag hat. Wenn man Beichte hört, dann ist das ganz geschickt, weil man dann weiß, was man selber beichten könnte. Ich lerne total viel aus Beichtgesprächen, weil ich weiß, wie andere Leute da hingehen und dann denkt man sich manchmal, ups, in die Richtung könnte ich auch mal denken. Also hat echt Vorteile, Beichte zu hören. Und ich bin draufgekommen, und damit komme ich dann zum Schlüssel, den ich mir so für mein Priesterleben irgendwie neu überlegt habe. Ich bin draufgekommen, dass man seine Prioritäten richtig setzen muss. Das klingt jetzt wie von so einem Unternehmensberater, gell, der das hilft, das Leben zu ordnen. Ordnen Sie Ihre Prioritäten richtig. Aber ich glaube, als Priester oder allgemein als Christ hat dieses Prioritäten setzen nochmal eine ganz andere Bedeutung. Was meine ich damit? Ich fange vielleicht mit einer Geschichte an aus dem alltäglichen Leben eines Priesters. Wir hatten vor 2 Wochen die Erstkommunion-Beichte und da erlebt man coole Sachen. Also die Kinder sind zum Teil so endnervös, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe ihnen 1000 Mal gesagt, ihr braucht keine Angst haben, das ist alles halb so schlimm und so. Die zittern sich da dann einen ab und wissen gar nicht, was sie sagen sollen. Und dann habe ich mich an eine Beichtschulung erinnert, die wir im Priesterseminar hatten. Da tut man nämlich gegenseitig beichten und das dann analysieren. Und ich dachte mir, ich mache einen Spaß bei meinem Kumpel, der auch geweiht wurde, und spiele ein kleines Kind, das nicht mehr weiß, was er sagen soll. So, ich weiß gar nicht, was ich jetzt beichten soll. Und dann hat er super reagiert und hat gesagt, so, jetzt tust du erstmal einatmen, gell? Jetzt tust du ausatmen, einatmen. Und dann bin ich damals bei der Beichtschulung ruhig geworden und dann haben wir gedacht, oh, das probiere ich jetzt auch aus. Dann habe ich gesagt, einatmen, ausatmen. Und dann ist das Kind, Gott sei Dank, ruhig geworden und ich habe da wunderbare Erfahrungen gemacht, wie Gott wirkt, wenn wir ihn um Vergebung bitten. Aber was wollte ich eigentlich erzählen? Erstkommunion Beichte, die Vorbereitung. Und da tut man ja normalerweise natürlich die 10 Gebote ein bisschen genauer anschauen und dass sie mir draufkommen. Also das wisst ihr ja eh alle, dass bei den 10 Geboten Mose auf dem Berg Sinai 2 Tafeln bekommen hat. Oder auf der einen Seite stehen die Gebote 1 bis 3 drauf, die mit Gott zu tun haben und auf der anderen Seite die Gebote 4 bis 7, die mit dem Menschen zu tun haben. Und die Erstkommunionkinder tun sich natürlich immer viel leichter beim Beichten mit 4 bis 10. So, ich habe gestritten, ich habe den Eltern nicht gehorcht und so weiter. Vielleicht kannst du mal deine eigenen Sünden so reflektieren. Wir stehen ziemlich oft auf der Seite und überlegen, was wir vielleicht mit den Mitmenschen falsch gemacht haben. Und dann habe ich mir mal den Spaß erlaubt und die Worte oder die Wörter zu zählen von der Geschichte aus Exodus, wo die 10 Gebote eingeführt werden. Letzten Sonntag war das in der Lesung dran. Und dann bin ich drauf gekommen, Word hilft. Für die Gebote 4 bis 10 gibt es 75 Wörter. Und für die Gebote 1 bis 3 sind ja nur 3, hier waren 7, gibt es nicht 75 Wörter, sondern 196. Wer es genauer wissen will, 465 Zeichen für 7 Gebote gegen 1141 Zeichen für 3 Gebote. Mit Leerzeichen gerechnet übrigens. Also scheinbar ist der biblische Fokus Vollgas auf den Geboten 1 bis 3. Wenn unser Leben mit Gott in Ordnung ist, dann funktioniert oder dann haben wir eine große Chance, dass auch das Leben mit den Mitmenschen funktioniert. Und deswegen habe ich mir die Mühe gemacht, nach dem Zählen mal diese 3 Gebote ein bisschen genauer anzuschauen. Erstens, keine anderen Götter sollen wir neben Gott haben, keine Götzen. Und bei all diesen 3 Geboten versuche ich zu checken, was es für mich als Priester bedeutet und ihr werdet sehen, das gilt für jeden von uns und von euch genauso. Also erstens keine Götzen. Was sollen Götzen sein? Halt die Dinger, die uns ungerechtfertigterweise wichtiger sind als Gott. Sachen oder Haltungen oder was auch immer, die einen Stellenwert einnehmen, der normal Gott gehört. Und ich habe gecheckt, zuerst, zuallererst muss ich als Priester mein Leben an Gott ausrichten, an ihm, an seinen Geboten und nicht an dem, was mir gerade gefällt, an dem, was den anderen gefällt oder an dem, was vielleicht die Mehrheit gerade sagt. Und ich glaube, das gilt auch und besonders in der Kirche, dass wir mehr unseren Fokus auf Gott legen müssen, mehr über ihn reden, anstatt über alle anderen Dinge, mehr über ihn nachdenken, als über alle anderen Dinge, weil sich die anderen Dinge aus der Begegnung mit Gott ergeben. Also erstens Fokus auf Gott, erstes Gebot, keine anderen Götzen. Und dazu habe ich im Internet eine ganz hervorragende Predigt gehört in der letzten Zeit. Kleine Schleichwerbung, Pater Isaac Maria Käfferlein. Zisterzienser Pater aus Neuzelle, wer kennt ihn? Ah, sehr gut. Also ich empfehle nur, seine Videos anzuschauen, die sind echt richtig, richtig cool. Und er hat mir in einer Predigt voll aus dem Herzen gesprochen, denn er hat gesagt, wir müssen als Kirche und persönlich endlich den, Achtung, den Götzen der gesellschaftlichen Relevanz vom Thron stoßen. Den Götzen der gesellschaftlichen Relevanz. Wir müssen endlich aufhören, nur so zu handeln, dass uns die Leute toll finden und unser Handeln danach davon abhängig zu machen. Natürlich, ich gehe als Kaplan auf die Feuerwehrhauptversammlung und auf Faschingsfeier vom Schützenverein und wo auch immer, weil wir auch zu den Leuten gehen müssen, natürlich. Aber wir dürfen unsere innere Haltung nicht davon abmachen oder nicht davon abhängig machen, ob die Leute uns cool finden oder nicht. Ich sag's euch, die ersten Jünger haben die meisten Leute nicht cool gefunden. Wenn ich als Priester mich auf die Predigt vorbereite, dann sollte ich nicht fragen, wo gibt's höchstwahrscheinlich Applaus oder womit trete ich nur niemandem auf die Füße, sondern ich muss mich fragen, was ist die Wahrheit? Und auf welche Wahrheit haben die Gläubigen letztlich ein Recht? Der Pater Isaac bringt so cool auf den Punkt, indem er sagt, liebe Freunde, es ist mir schnurzpiep egal, ob ich als Pfarrer vom Bürgermeister persönlich begrüßt werde und in der ersten Reihe sitze oder nicht. Und ich glaube, darum geht's. Es muss uns schnurzpiep egal sein, was für eine gesellschaftliche Stellung wir haben. Natürlich ohne dumm zu sein und unsere ganze Stellung zu verspielen. Ihr wisst, was ich meine. Den Götzen der gesellschaftlichen Relevanz sollten wir vom Thron stoßen. Erstes Gebot, das für mich als Priester gilt und für euch als Gläubige genau gleich. Zweites Gebot, muss ich ein bisschen schneller machen, seinen Namen nicht missbrauchen. Ja, das bedeutet natürlich in allererster Linie, dass wir nicht fluchen, dass wir seinen Namen nicht im Zorn gebrauchen. Ich meine, was kann unser Herrgott dafür, wenn uns ein Glas runterfällt oder ich am Tor vorbeigeschossen habe? Nicht fluchen, ich halte es für eine wirklich schwerwiegende Sache und bitte euch, da voll drauf zu schauen. Ich muss mich erinnern, als ich noch nicht Priester war, habe ich beim Fußball manchmal zu meinen Kollegen gesagt, wenn sie geflucht haben, also was kann jetzt da der Herrgott dafür oder der kann auch nichts dafür oder das ist doof und das macht man nicht und das vielleicht das verletzt meine Gefühle, keine Ahnung. Aber ich habe mich voll oft gedrückt und ich war wirklich, wirklich feige und habe mich da manchmal geschämt und geärgert, dass ich nicht den Mut hatte. Und dann kam es einmal vor, wir hatten ein Spiel und in der Halbzeit hat der Trainer so eine Schimpftirade losgelassen, wir waren richtig, richtig schlecht. Und dann hat er geflucht und alles und ich habe mir gedacht, gut, jetzt könnte ich was sagen, aber ich sage lieber nichts. Und dann hat er rumgeflucht und auf einmal macht er Pause, dreht sich zu mir rum und sagt, oh, Rolle, sorry. Und macht weiter. Und ich war so, ich habe dann so gesagt, ja, passt schon. Mich hat es total berührt, dass er das gecheckt hat, dass das jetzt für mich doof war, weil er rumgeflucht hat. Also ich möchte euch einladen, im Guten, in der Liebe, da vielleicht mal was zu sagen und den Mut zusammenzunehmen und sagen, hey, das ist mein Gott und ich finde es echt ein bisschen blöd, wenn du da immer fluchst. Ihr habt es selber am besten im Griff, wie man das geschickt macht. Wir sollen seinen Namen nicht missbrauchen, sondern heiligen. Geheiligt werde dein Name, so heißt es im Vater unser und darum geht's. Nicht nur für mich als Priester, sondern auch für euch. Und schließlich, drittes Gebot, heilige den Sabbat. Oder für uns Christen natürlich heilige den Sonntag. Ich weiß nicht, wie es in der Diözese Rottenburg-Stuttgart aussieht, aber in Augsburg wurde vor einiger Zeit die Sonntagspflicht wieder eingeführt. Ziemlich heimlich, aber sie gilt wieder. Sonntagspflicht bedeutet, wenn ich aus eigener Schuld, aus Gemütlichkeit, weil irgendwas anderes wichtiger ist, am Sonntag nicht in die Heilige Messe gehe, dann verstoße ich gegen die 10 Gebote und sündige und sollte das beichten. Nun ist Sonntagspflicht jetzt nicht das modernste Wort und vielleicht auch nicht das schönste, aber es besagt eine Selbstverständlichkeit und dazu einfach ein kleines Beispiel, wenn ich eine Hochzeit habe und dann dem Bräutigam Auftrag: Ab jetzt denk bitte daran, deine Frau jeden Tag zu küssen. Denk mir an die eheliche Kusspflicht. Ah, dann wird er mich wahrscheinlich anschauen und sagen, was soll jetzt das hier? Der wird sich gar nicht auskennen. Aber genau darum geht's. Liebende müssen nicht verpflichtet werden, was zu tun, sondern sie tun das automatisch. Und genauso sieht's hoffentlich mit der Sonntagspflicht aus. Ich würde eher sagen, Sonntagsheiligung wäre ein besseres Wort. Wenn wir unseren Schöpfer wirklich lieben, dann muss es uns wert sein, ihm diese Liebe auch zu zeigen. Sonntagsheiligung. Und auch da habe ich mal wieder nachgerechnet. Ich habe ja vorher Mathe studiert, deswegen habe ich da so eine gewisse Affinität dafür. 60 Minuten pro Woche, das sind knapp 0,6% unserer Zeit, die Gott da von uns fordert. 0,6%, sogar ein bisschen weniger. Ich glaube, zu dieser Zahl muss man gar nicht mehr sagen. Wir sollten natürlich ihm ein bisschen mehr Zeit schenken. Aber das, was Sonntagspflicht bedeutet, sind 0,6%. Versuchen wir, als Liebende unsere Liebe Gott wieder mehr zu zeigen. 1. Gebot, 2. Gebot, 3. Gebot. Alle haben sie mit Gott zu tun. Und das war für mich der Schlüssel, dass ich Gott wieder mehr in den Mittelpunkt meines Lebens stellen will, ihn ins Zentrum stellen will. Nicht, weil ich dann viel Applaus bekomme. Jesus hat letzte Woche bei der Tempelreinigung hier Vollgas gegeben und er hat sich sicher nicht gefragt, wow, trete ich da jetzt vielleicht einem von den Pharisäern auf die Füße oder wie reagieren die danach? Er hat voller Emotionen gehandelt, weil er gewusst hat, ich will Gott in den Mittelpunkt radikal ins Zentrum meines Lebens stellen. Und das versuche ich als Priester, auch wenn es mir nicht immer gelingt, aber ich weiß, dass es der richtige Weg ist. Das gilt nicht nur für mich, sondern auch für euch. Nicht nur für die Priester, sondern für alle. Stellen wir Gott radikal ins Zentrum unseres Lebens und denken wir daran, dass wir dann nicht jammern müssen. Verfallen wir als Christen, und ich bitte euch darum, nicht in eine Lethargie des Jammers. Benutzt man nie mehr den Begriff der aktuellen Situation, weil die aktuelle Situation die ist, in der er mit dir Heilsgeschichte schreiben will. Als zweiten Punkt versuche ich als Priester, jetzt komme ich nochmal zu mir, von den Gläubigen zu lernen, offene Augen und Ohren zu haben und aufmerksam zu sein, dass ich dann für mein Leben auch ein bisschen was daraus ableiten kann. Und als drittes versuche ich Prioritäten zu setzen und zuerst mal schauen, dass ich die drei Gebote in den Griff kriege, um dann auch anständig mit meinen Mitmenschen umgehen zu können bei den Geboten 4-10. Alles das, keine Lethargie des Jammers, lernen von den Mitmenschen, Priorität auf den ersten drei Geboten, gilt für mich als Priester und genauso für euch. Und da wollen wir Gott darum bitten, dass uns das immer mehr gelingt. Deswegen stellen wir Gott ins Zentrum, radikal ins Zentrum. Deswegen klatscht er jetzt bitte nicht, sondern dankt mir Gott für das, was er für uns macht und stellen wir ihn ins Zentrum unseres Lebens. Alle Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.